Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die hätten ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Ich meine, die Richter, die Jesus das Urteil gesprochen haben, Pilatus, Herodes, Kaiphas, wenn sich Jesus ihnen nach der Auferstehung gezeigt hätte. Aber man hätte das vielleicht erwartet, aber Jesus feiert nach seiner Auferstehung keinen Triumph über seine Feinde. Er geht zu denen, die angefochten sind, die von ihrer Schuld wissen. Der Auferstandene erscheint denen, die nach ihm hungern. Ich selber erkenne mich in meinem Glauben als angefochten. Und euch sehe ich auch so, ihr seid angefochtene Menschen. Und zu denen kommt Jesus. Das ist etwas Tröstliches. So jedenfalls erzählt unser Predigtwort, ich lese es uns aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voller großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir erleben die Jünger, wenn wir auf sie schauen, die sind alle in der gleichen Not. Alle haben, das ist ihre Glaubensgeschichte, Jesus in Stich gelassen. Jesus hatte sie einst berufen, sie hatten begeistert Ja gesagt und dann das. Und damit ist das Urteil, was sie über sich selber fällen, fertig. Sie meinen nämlich, dass durch das, was sie unterlassen oder getan haben, alles hinfällig ist. Das Tröstliche, was uns hier entgegentritt, ist, bei Jesus bleibt eine Berufung, die er ausgesprochen hat, bestehen. Ich muss an meine Taufe denken. In der Taufe wurde ich berufen und die bleibt bestehen. Eine Berufung, die Jesus ausspricht, bleibt bestehen. Das wissen aber die Jünger nicht. Das heißt, sie glauben nicht daran. Und das ist der Grund ihrer Resignation. Grund geistlicher Resignation ist, dass man meint, die Berufung ist nicht mehr fest oder existiert nicht mehr. Naja, und wenn man in einem so einen Zustand ist, wo man mit sich und der Welt und Gott irgendwie in Unruhe ist, da sind wir so Menschen, sind wir einfach wahrscheinlich fast alle so, na, da muss man irgendwas machen, man muss was tun. Wandern gehen, Auto fahren, arbeiten, dies und das und beschäftigen. Und Petrus, genau dasselbe, der sagt, ich will fischen gehen. Und er ist der Wirtführer und die anderen sagen, okay, so wollen wir mit dir gehen. Und die Jünger tun etwas und wenn wir auf dieses Tun schauen, da sehen wir, es geschieht nicht in Hingabe aus an Jesus, das ist eine eigene Idee. Und wo das geschieht, da bringt das nichts. Es bringt einfach nichts, man müht sich ab und es bringt nichts. So lese ich dann hier, in dieser Nacht fingen sie nichts. Und ich nehme aus dem Satz, in dieser Nacht fingen sie nichts, mal dieses eine Wort heraus, betrachte es, Nacht. Wenn die Sache mit Gott und uns irgendwie ins Wanken gerät, wenn man sich seiner selbst, seines Glaubens oder Gottes nicht mehr so sicher ist, da wird es irgendwie dunkler. Das heißt, man verliert so die Klarheit. Es wird düster. Also es gibt so etwas wie eine Nacht in uns. Und wenn man innerlich so in der Nacht ist, dann merkt man auch so einen Dienst für Jesus, es geht irgendwie nicht. Es geht irgendwie nicht. Und dann ist zugleich an dem Wort Nacht festgemacht, die Nacht um uns. Und da sagt die Heilige Schrift, wir leben im Dunkeln. Die Nacht, die Zeit, in der wir leben, ist dunkel. Und wenn es eben dunkel ist, dann, und wir haben kein Licht in uns, dann können wir auch die Nacht nicht erhellen. Ohne Auftrag Jesu kann der Jünger Jesu, die Kirche, die Gemeinde nicht wirken. Deshalb mal nachfragen bei sich selbst, bei unserem Miteinander, Auftrag Jesu oder eigene Idee. So, das war der erste Punkt, den Jüngern in unserem Predigtwort fehlt das Gesandtsein von Jesus. Das Handeln aus Glauben, das ruht auf der Zuversicht, er hat mich gesandt. Und davon wird jetzt etwas erzählt. Da lese ich jetzt, da es schon Morgen war, also die Morgendämmerung, da es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ein schönes Bild, fast poetisch, mitten in der Dämmerung. Die sind ja auch im Boot völlig platt, die sind erschöpft die ganze Nacht. Das ist irgendwie früh um 4 die ganze Nacht wach gewesen, ist man dann fertig. Mitten in der Dämmerung grüßt Jesus die enttäuschte, müde Schar im Boot. Wir denken bei diesem Bild nicht nur an uns selbst oder die Gemeinde, sondern an die Kirche, die Gemeinschaft, den Leib Christi. Die müde Schar im Boot und Jesus durchschaut ihre Situation, das heißt, er kennt ihre Not. Er ist mit der Einsamkeit derer, die glauben, vertraut. Wir stellen uns das vor, Jesus am Ufer. Das so zu betrachten, ist für mich ein Bild der Hoffnung. Weil ich damit gleich verbinde, Jesus steht am Ufer meines Lebens. Er ist da, wo ich bin. Und er holt mich irgendwie ab. Es ist ja eine Abholsituation. Also Jesus holt mich in meiner Schwachheit ab, an meinen Grenzen. Und da muss ich daran denken, dass wir manchmal, wenn wir nicht mehr so klar mit Gott sind, manchmal gar nicht merken, dass am Horizont unseres Lebens schon die Hoffnung angebrochen ist. Das finde ich hier in diesem Bericht. Da es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und jetzt dieses, wo man alles vor sich hat, dieses Nichtsehen, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, steht ihm irgendwie einer. Sie sehen eine Gestalt, aber so dieses, was wir Erkennen nennen, dieses tiefere Sehen ist nicht da. Ihre Augen sind gehalten. Da können wir nun drüber diskutieren, warum kann man manchmal nicht so ganz klar und fest an Jesus glauben, ob das mit Schmerz und Enttäuschung zusammenhängt oder dass uns plötzlich dieser Altglaube einholt, Tod ist Tod, Alle Welt glaubt das, wenn man stirbt, ist man tot. Ein Toter ist tot. Das ist ja ein toter Glaube, der Glaube an den Tod. Und irgendwie wird hier erzählt, die Männer im Boot, Jesu Jünger, sind in ihrem Erkennen gefangen. Und mein Gedanke, den ich so daneben stelle, wie erkennen wir Jesus? Wann wird uns das klar? Da muss ich jetzt mal eine Erfahrung sagen, die wir vielleicht auch miteinander teilen. Wenn ich mir länger Zeit nehme zu beten, dann weicht die Dämmerung. Also Gebet. Und auch wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und es hörend lesen, dann weicht das. Also über Gebet und Gottes Wort still werden. Und vom Ufer her, weiter in diesem Bild, erreicht sie jetzt Jesu Stimme. Ein eigenartiger Satz, eine seltsame Frage. Die passt irgendwie gar nicht so richtig hier rein. Da hören sie diesen Satz: Kinder, habt ihr etwas zu essen? Ich verbinde damit, Jesus tritt mit seinem Wort in mein Leben. Und jetzt wieder dieses poetische Bild, sein Wort, also vom Ufer der Ewigkeit her, vom Himmel her, am Ufer der Ewigkeit, sein Wort grüßt mich in der Dämmerung, in der ich lebe, in der ich mich manchmal selber nicht mehr kenne. Und diese seltsame Frage bedeutet eigentlich nur dieser Hinweis, Jesus kümmert sich um unseren kleinen Alltag. Habt ihr was zu essen? Das heißt ja nicht unbedingt, dass er Hunger hat, sondern habt ihr denn genug? Diese Frage zeigt irgendwie, wir können daran festhalten, Jesus sorgt sich, er sorgt sich, auch er kennt meine Angst. Und diese Frage hat mich irgendwie noch beschäftigt, was das bedeutet. Was will denn Jesus wissen? Habt ihr nichts zu essen? Vielleicht ist das heute die Frage, der Ruf Jesu aus dem Mund von bedrückten Menschen. Die Fragen, die kommen in die Gemeinde und sagen, finde ich bei euch jemanden, der mich stärkt? Finde ich bei euch jemanden, der für mich betet? Ist bei euch Anteilnahme? Gibt es bei euch Kraft für meine Seele? Habt ihr nichts zu essen? Eine Gemeinde, die soll etwas zu essen haben für die, die hungern. Also, wir gehen wieder an den See und wir sehen, die Augen der Jünger sind bleiern und gelähmt, dass sie nicht erkennen, wer das ist, sondern sie sagen, nein, haben nichts. Und ich glaube, dass diese Antwort auch etwas bedeutet. Wenn man so im Halbschatten der Resignation ist, dann muss man auch sagen, naja, ich habe das Gefühl, ich kann anderen vom Glauben her gar nichts mehr geben. Ich habe nichts. Nein, wir haben nichts, rufen sie übers Wasser. Und das ist zugleich auch so ehrlich und das ist heilsam. Es ist manchmal so heilsam, wenn wir als Christen nicht immer nur mit frommen Worten so solche Fassaden aufbauen, wie fest wir glauben und wie treu wir sind, sondern es verbindet uns miteinander auch, wenn wir ganz ehrlich manchmal uns unsere innere Leere eingestehen und sagen, ich weiß auch nicht, ich fühle mich, ich weiß das alles mit Jesus und Auferstehung, ich fühle mich sowas von leer. Und mit so einem Bekenntnis, das kann sich auch in ein Gebet verwandeln, dass man dann Gott diese innere Bedrängnis und Leere und die innere Armut bringt. Denn solange wir meinen, das gilt auch für die Großgraben und für die ganze Kirche, solange wir meinen, wir schaffen das aus eigener Kraft, den Willen Jesu dauerhaft zu tun, und das packen wir schon, da scheint es so, als könnte Gott nicht den vollen Segen geben. Und wenn ich ihm aber meine Armut bekenne, sage, ja, ich kann ohne dich wirklich nichts tun, dann bekennt sich Jesus zu mir. Der macht dann aus meinem Nichts sein Alles. Und das wird hier irgendwie bildhaft erzählt, dass aus dem Nichts alles wird. Und das kann Jesus tun. Denn sie sagen, nein, wir haben nichts. Was für ein eigentlich beschämendes, aber ehrliches Bekenntnis. Und da sagt Jesus, ja, das ist wahr. ihr müsst einfach jetzt meine Stimme hören. Und da ruft er ihnen, werft doch mal jetzt euer Netz aus zur Rechten, so werdet ihr finden. Und die Vorstellung, wenn wir uns das Bild vorstellen, das Boot ist sozusagen nah am Ufer, vielleicht 50 Meter, 40 Meter. Und da weiß man, so in der Nähe, Ufernähe gibt es keine Fischgründe mehr. Und Jesus befiehlt ihnen, das Netz auszuwerfen, als ob er nicht wüsste, dass man im Morgenlicht, weil dann die Fische den Schatten des Netzes sehen, gar nichts mehr fängt. Und das mag den erfahrenen Fischern irgendwie seltsam, wunderhaft erscheinen. Und damit ist dieser Gedanke verbunden, wir werden Gottes Wunder erleben, das ist diese Verheißung, wenn wir nicht unseren Verstand gegen sein Wort stellen. Die können nur sagen, also wir sind erfahrene Fischer, hör auf mit dem Quatsch. Passiert zum Glück nicht, sondern sie tun, was er sagt. Und jetzt wird uns hier erzählt etwas, was wir wissen, aber was uns immer wieder neu in Erinnerung gebracht wird. Wenn eine Gemeinde oder ein Glaubender tut, was Jesus sagt, öffnet sich ein großer Segen. Also der Gehorsame erfährt, dass im Gehorsam, im Auftrag Jesu, eine große Kraft liegt. Und dann geschieht das Seltsame, entgegen ihrer Lebenserfahrung werfen die Jünger das Netz aus und man könnte auch so sagen, und sie machen den Fang ihres Lebens. Und weiter in dem Bild, wir sehen das wie in einem Film fast, sie ziehen, sie zerren, sagen los, pack doch drüben an und sie sind sehr beschäftigt. Alle haben diese Gestalt in der Dämmerung gesehen am Ufer. Alle haben den Ruf vernommen. Alle haben jetzt den Erfolg erlebt. Und doch ist nur einer, so wird uns jetzt hier berichtet, inmitten dieses seltsamen Geschehens ein Wachender. In der Begeisterung über den Fischzug bewahrt Johannes sich noch die Gabe des Hörens. Und irgendwie hellsichtig sieht er, wer den Befehl gegeben hat und ruft, es ist der Herr. Ich weiß nicht, wie dieser Ruf geklungen hat, aber es muss irgendwie nicht so, wisst ihr, Herr, so kann das nicht geklungen haben, sondern es muss irgendwie gesprudelt haben. Der muss den Petrus angepackt haben und sagen, es ist der Herr. Wenn man das so hört, ich habe bei diesem Satz so etwas Tröstliches irgendwie im Hintergrund gehört, so dieses tröstliche Wort, so wunderbar frei, wenn uns jemand zuruft, sei getrost, der Herr ist bei dir. Es ist der Herr. Hier steht jetzt dieser Gedanke bei diesem Ruf des Johannes, der Gedanke des Dienstes. An Menschen, die mit sich und Gott nicht mehr weiterkommen. Dass wir ihnen zurufen, wie Johannes, es ist der Herr. Der Herr ist bei dir, sei getrost, fürchte dich nicht, der Herr ist dir nahe, es ist der Herr. Und jetzt auch eine schöne nächste Szene, wenn man einen Film daraus machen würde. Der Petrus ist wie aufgewacht, er kann nicht anders, er muss sich ins Wasser werfen, Jesus entgegen. Und das Spannende an dieser Szene jetzt, dass Petrus sich ins Wasser wirft, sich das Gewand übertut. Warum macht er das? Er tut es aus zwei Gründen. Aus Liebe und aus Beschämung. Aus Liebe und aus Beschämung. Also aus Liebe zu Jesus und aus Beschämung, weil er Jesus verleugnet hat. So, und jetzt schwenkt die Kamera sozusagen wieder rum. Jetzt schauen wir nicht mehr auf das Boot und die Jünger, sondern es ist, als würde die Kamera schwenken und jetzt sieht man das Ufer. Am Ufer wartet Jesus, es ist alles bereit. Erst fragt er Jesus, habt ihr zu essen? Und dann hat er alles selber. Das bedeutet doch, es ist alles bereit, was wir brauchen, dafür sorgt er. Und nun, die Nächte in Palästina sind wirklich sehr kalt, steigen die Jünger nass durchfroren aus dem Boot. Die Nacht war lang und kalt und da brauchen sie die Glut. Und als ich vor mir in Gedanken dieses Feuer am Ufer sah, wie das brennt und die nassen, durchfrorenen Männer und die ganze Nacht und alles klitschenass und es ist wirklich kalt, da ist das Feuer so was ganz Herrliches, wo man rangeht und herrlich. Und das steht für mich als Sinnbild für die Glut des Glaubens. Ich musste bei diesem Feuer denken an diese beiden Emmaus-Jünger, die in der Begegnung mit Jesus entzündet wurden und hinterher sagten, voller Freude, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Weg redete? Und dieses Feuer steht sinnbildlich dafür, dass wir bei Jesus entzündet werden, dass wir Feuer bekommen. Die Glut Jesu, die glühende Gegenwart Gottes, die segnende Kraft. Und jetzt dieses Geheimnis, was uns direkt fast zum Abendmahl hinführt. Jetzt schenkt ihnen Jesus Gemeinschaft. Wisst ihr, ihr Lieben, das ist die Freude meines Glaubens, die jetzt schon in der Gegenwart passiert und auch einmal im Himmel. Jesus schenkt mir und dir. Er schenkt diese Gemeinschaft. Sie gibt er. Er schenkt sich. Und die Jünger erfahren hier, so wird uns berichtet, Jesus ist das, was wir brauchen, wovon wir leben. Er ist das Brot. Und da wird ihnen an diesem Morgen ein Geheimnis aufgetan. Ein Geheimnis bleibt ja ein Geheimnis, aber man kann es trotzdem bekommen. So wie die Liebe ein Geheimnis ist oder die Sonne ein Geheimnis oder die Rose ein Geheimnis. Man muss es nicht unbedingt verstehen, aber wenn man es bekommt, bekommt man einen Anteil an diesem Geheimnis. Und da sagt Jesus zu ihnen, kommt, haltet das Mahl. Und dann sehen wir dieses Bild vor uns, dass Jesus mit seinen durchbohrten Händen das Brot bricht und mit seinen durchbohrten Händen den Fisch reicht. Und da werden die Jünger satt. Und das bedeutet doch, nicht nur, dass ihr Magen satt wird, sondern sie werden satt an ihrem ganzen Menschen, weil Jesus das getan hat und gegeben hat, was wir Menschen brauchen. Er hat ihnen Gemeinschaft geschenkt. Und wenn Jesus uns Gemeinschaft schenkt, dann werden wir satt. Denn dann wird hier in der Dämmerung meines Herzens, in dem Unfrieden, dann wird Frieden. Und das feiern wir heute an diesem Sonntag, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen. Und wenn das Wort ertönt, ähnlich wie am Ufer des Sees, kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit dem Lied Er ist erstanden, die Nummer 116, Vers 1 und 5.